So, was ich heute erzählen will, ist vielleicht etwas unerwartet. Ich will nämlich über den Frieden reden. Ich will pathetisch ausgedrückt vom Frieden künden. Und ich will vorführen, was aus dem Frieden eigentlich folgt, wenn man ihn sich vornimmt, als das, was er ist. Ich will drei Konsequenzen nachher daraus ableiten. Ich weiß nicht, ob ich zu allen komme, das macht aber auch nichts. Ich werde erstens daraus ableiten, was es eigentlich mit dem politischen Urteil auf sich hat, Krieg sei natürlich immer nur das letzte Mittel von Politik. Das ist mein zweiter Teil, nachdem ich über Frieden geredet habe. Ich werde dann aus dem, was ich über Frieden gesagt habe, ableiten, was es eigentlich mit der Parole auf sich hat. Was von der Parole zu halten ist, unter der sich große Teile der Friedensbewegung versammelt haben, kein Krieg für Öl. Und ich werde schlussendlich im vierten Teil, da bin ich aber nicht sicher, ob ich dazu komme, mich dann mit dem Urteil beschäftigen, was Friedensbewegung und die Fraktion der unwilligen Staaten teilt, dass nämlich dieser Krieg das Völkerrecht verletze. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht, ob ich dazu komme. Das sind die vier Teile, die ich mir vorgenommen habe. Und sie haben alle was mit meinem ersten Teil zu tun, nämlich dem, was Frieden ist. Mit dem fange ich jetzt an. Peace, Frieden, konnte man sehen, malen sich Schüler ins Gesicht, malen Peace, Frieden auf Schilder und tragen sie auf den Antikriegsdemonstrationen mit sich herum. Die Forderung nach Frieden ist in der Tat die allgemeinste Forderung, die die Friedensbewegung inzwischen weltweit eint. Nochmal anders gesagt, angesichts des laufenden Krieges gegen den Irak fordern Millionen von Menschen, in der Tat Millionen weltweit, ist überhaupt nicht zu leugnen, der Krieg möge aufhören und es möge wieder Frieden herrschen, einkehren. Zwei Fragen stellen sich da. Erstens, von wem fordern Sie das eigentlich? Übrigens, ich rede immer nur von den Teilen der Friedensbewegung, die das fordern. Ich weiß auch, dass es in der Friedensbewegung selbst auch daran eine Kritik gibt. Sofern sich diese Kritiker hier befinden, sollen sie sich meine Kritik anhören und dann können wir streiten, ob wir identisch sind oder ob wir eine andere Kritik haben. Also die erste Frage heißt, von wem fordern Sie das eigentlich, Frieden? Und die zweite Frage heißt, was wird denn da eigentlich gefordert, wenn Frieden gefordert wird? Stimmt es denn wirklich, dass Frieden so ein hohes Gut ist, so eine moralisch hochstehende Sache ist, dass sich mit dem lautstarken Ruf danach die Kriegsallianz blamieren ließe, weltweit und weltöffentlich? Da sind schon Zweifel angebracht, zumal diejenigen, die da den Krieg gegen den Irak vom Zaun gebrochen haben, dessen Tote bereits vierstellige Zahlen ergeben haben, vor allen Dingen da diejenigen, die diesen Krieg führen, selbst den Wunsch nach Frieden äußern. Bush und Blair, Powell oder Rumsfeld werden nicht müde zu betonen, dass sie auch dem irakischen Volk Frieden, aber nicht nur Frieden, sondern Frieden und Freiheit, Demokratie und die Befreiung von der Schreckensherrschaft des Diktators bringen wollen. Dennoch wäre natürlich nichts alberner, als darin, dass auch die Frieden fordern, so etwas wie eine Übereinstimmung zwischen Kriegstreibern und Friedensfreunden zu erblicken. Aber es wird auch der Sachlage nicht gerecht, wenn, wie es in der Friedensbewegung durchaus gang und gäbe ist, die USA und Großbritannien der Heuchelei, der Lüge bezichtigt werden, wenn sie sagen, unser Krieg soll den Frieden bringen. Wenn sie den Krieg als Mittel, natürlich immer als das letzte Mittel für den Frieden vorstellen. Denn der Friedensbegriff der Antikriegsfront, der diesen Heucheleivorwurf zustande bringt, der ist auch nicht sehr überzeugend. Wer nämlich dem laufenden Gemetzel die Friedensparole entgegenschleudert, der will am Frieden, zum Teil kann man das auch richtig auf den Schildern lesen, der will am Frieden als einem Gegensatz zum Krieg, der will am Frieden als der Abwesenheit von Krieg festhalten. Und dass die Friedensbewegung in ihren übergroßen Teilen es auch so meint und auch in der Vergangenheit immer schon so gemeint hat, das ergibt sich allein schon daraus, dass sie sich immer dann findet, dass sie immer dann neu als Friedensbewegung auf den Plan tritt, wenn irgendwo wieder auf der Welt eine größere Schlachterei begonnen worden ist, also aus dem Zustand des Friedens in den Zustand des Krieges durch irgendwelche Staaten übergegangen wird. Und besonders dann konstituiert sie sich gleich groß und neu, wenn dieser Krieg weltöffentlich mit dem Vorwurf charakterisiert wird, es handelt sich um einen völkerrechtlich nicht legitimierten Krieg handelt. Und dass sie den Frieden tatsächlich am Frieden als der Abwesenheit von Krieg, an dieser pur negativen Bestimmung festhalten, zeigt sich natürlich auch umgekehrt daran, dass diese Friedensbewegung immer dann wieder verschwindet, ihre Aufgabe offenbar für erledigt ansieht, wenn der Krieg beendet ist, wenn eine Seite den Krieg für sich entschieden hat und der Frieden mit seiner ganzen Wucht über die Verlierer hereinbricht und übrigens auch das Leben nicht nur des Verliererstaates, sondern auch des Siegerstaates wieder bestimmt. Ich halte weder etwas von der Berufung der Kriegsparteien auf den Krieg als letztes Mittel einer Politik, die doch Frieden bringen will, noch stimme ich dem Urteil der Friedensbewegung zu, Krieg und Frieden würden sich ausschließen. Und das will ich jetzt nachweisen, warum ich meine, dass beide Urteile falsch sind.
Darf ich dazu eine Frage stellen?
Ja.
Eigentlich finde ich, dass Sie mit Definition von Frieden gehen wollten.
Kommt jetzt.
Dann ist ja eigentlich nur die Abwesenheit von Krieg bei Ihnen.
Nein, da haben Sie mich gleich missverstanden.
Ja, klar, das haben Sie eben angehört.
Ich habe gesagt, Abwesenheit von Krieg ist die Definition der Friedensbewegung.
Habe ich verstanden, aber hier haben Sie.
Die kommt jetzt. Und da ich es mit Definitionen nicht halte, sondern mit Erklärungen, dauert es ein bisschen. Ich fange mal so an. Also es dauert ein bisschen. Und Sie merken, wenn ich fertig bin mit der Erklärung von Frieden. Wenn die USA als Kriegsbegründung ausführen, sie hätten es mit Saddam Hussein doch nach dem ersten Golfkrieg 12 Jahre lang diplomatisch mit UNO-Resolutionen, also im Guten und ohne Krieg, also mit den Mitteln des Friedens versucht bis heute. Doch Saddam Hussein hätte sich bis zum Jahre 2003 ihren Forderungen nach vollständiger Entwaffnung und Abdankung nicht freiwillig gebeugt, dann sagt das eigentlich schon fast alles über Frieden aus. Alles über das Anliegen, zumindest dieses Friedens, ich mache mehrere Abteilungen, und alles über die Mittel des Friedens, wie sie zur US-Außenpolitik nun einmal gehören. Aber um auch das gleich zu sagen, nicht allein zur US-Außenpolitik, sondern auch zur Außenpolitik der Koalition der Unwilligen, Frankreich, Deutschland und so weiter. Denn eines ist vorab auf jeden Fall schon mal festzuhalten, das, was Fischer, Schröder, Chirac und die anderen nicht kritisiert haben, war das Ziel Entwaffnung. Das strebten sie ja selber an. Und auch die bisher zum Einsatz gekommenen Entwaffnungsmittel, mit denen der Irak von 1991 bis 2003 drangsaliert worden ist, hat nicht ihren heftigen Widerstand gefunden. Nein, die Neinsager-Fraktion hat sich, wie man weiß, allein gegen die jetzt beginnende militärische Entwaffnung, gegen den Krieg gewandt. Nehmen wir uns das Ziel ein bisschen genauer vor, dass die Amerikaner nach der Beendigung des Krieges 1991, folgt man ihren Auslassungen bis heute, sich vorgenommen haben, mit diplomatischen UNO-Friedensmitteln, vollständige Entwaffnung. Das war das Friedensziel. Zumindest in dieser Gegend. Was hat es damit auf sich? Wem gegenüber wird eigentlich so eine Forderung nach Entwaffnung aufgestellt? Offensichtlich nicht gegenüber allen Staaten, die über Waffen verfügen, über große Waffenarsenale, atomare, biologische, chemische und konventionelle. Also nicht gegenüber europäischen Staaten und schon gar nicht gegenüber den USA. Das Ziel, vollständige Entwaffnung, geht immer an Staaten, die nicht nur über solche Waffen verfügen, sondern die über einen politischen Willen, über außenpolitische Absichten, über eine Staatsräson verfügen, der grundsätzlich misstraut wird. Und zwar so grundsätzlich, dass keine in Friedenszeiten üblichen zwischenstaatlichen Verträge, in denen zum Beispiel wechselseitiger Angriffsverzicht festgelegt worden ist, daran etwas ändern könnten. Von dem 1991 besiegten, weitgehend entwaffneten und zerstörten Irak-Regime wurden in der Nachkriegszeit ab 91 Beweise verlangt, dass er wirklich und wahrhaftig nach Maßstäben des freien Westens nie wieder die Westmächte, den Westmächten und ihren politischen und ökonomischen und strategischen Anliegen im Nahen Osten, bekanntlich eine Ölregion, in die Quere kommen würde. Und als bester Beweis galt eben die Selbstentwaffnung Saddam Husseins, also der Verzicht dieses Regimes, dieses Staates, auf die Mittel die einem Staat nun einmal überhaupt erst Staatsmacht verleihen. Das heißt, als Verzicht auf den geläuterten, zu westlicher Loyalität sich verstehenden außenpolitischen Willen galt nichts unterhalb der Preisgabe sämtlicher militärischer Mittel dieses Staates. Das war die Logik, nur wer überhaupt nicht mehr kann, Waffen einsetzen, dessen Wille kommt uns auch nicht mehr in die Quere. Das war schon das Motto dieser Sorte Nichtkrieg von 1991 bis 2003. Und entsprechend sahen die Mittel aus, mit denen 12 Jahre lang unter Führung der Amerikaner und immer mit UNO-Mandat, völkerrechtlich also abgesegnet, bitte das mal zur Kenntnis zu nehmen, zum Einsatz kam. Dabei erstens, ich zähle es nur noch mal auf, das ist alles bekannt, die Beschränkung der Lufthoheit des souveränen Staates auf ein Drittel seines Territoriums. 2 Drittel Lufthoheit hatten sich USA und Großbritannien reklamiert. Und um gelegentliche Beweise, dass sie das auch ernst meinen, dass es nicht nur auf dem Papier steht, waren sie nicht verlegen. Man weiß, regelmäßig wurden tatsächliche oder vermeintliche Raketenstellungen bombardiert. Mitten im schönsten Frieden. Der zweite Punkt, den man auch kennt, bis 1998 ist unter UNO-Mandat die Entwaffnung des Irak nach Auskunft von den damaligen Inspektoren bis zu 98% vorangetrieben worden. Zweiter Punkt. Der dritte Punkt dieser eingesetzten Mittel war die systematische militärische Einkreisung dieses Staates, ja vielleicht sogar der ganzen Region, durch Stationierung von Truppen im Kuwait, Saudi-Arabien, Katar, Israel, Jordanien, Türkei, Pakistan und so weiter. Systematische Stationierung von Militär. Viertens, Kontrolle des gesamten Außenhandels des Irak hatten sich die damaligen Sieger auch wiederum abgesegnet durch die UNO und unter ihrer Kontrolle Ausbildung. An dessen erster Stelle stand natürlich das Verbot von Waffeneinfuhr und alles, was USA und UNO als Dual-Use-Güter, also doppelt zu verwendende, von der Schreibmaschine bis hin zum Phosphor, was Dünger produziert, galt. Und fünftens, das erwähne ich als einen Extrapunkt, die Kontrolle des gesamten Ölgeschäftes dieses Staates durch das Embargo, des Ölgeschäftes, was überhaupt die einzigen Mittel für den Irak erbringen konnten, Geldmittel, Devisen, mit denen der Irak auf dem Weltmarkt hätte das einkaufen wollen, was es für innen- und außenpolitische Zwecke brauchte. Wie viel Öl gefördert und verkauft wird und an wen, war genauso unter westlicher Hoheit wie die Frage, was mit den Einnahmen aus den Ölgeschäften eigentlich passiert. Auch das wurde kontrolliert. Und vielleicht ist weniger bekannt, dass große Teile der Einnahmen, bevor sie überhaupt dann kontrolliert in den irakischen Staatshaushalt fließen konnten, gleich als Reparationskosten für den ersten Golfkrieg einbehalten wurden. Gleich in die Kassen, entweder der Kuwaitis oder gleich der Amerikaner, geflossen. Oder es wurde ihnen genau vorgeschrieben, was sie mit dem Geld machen sollten. Oil for Food hieß das Programm, dessen Folgen bekanntlich ökonomischer Ruin, soziale Zerstörung, Zerstörung der medizinischen Versorgung mit einer Säuglingssterblichkeit, die ihresgleichen auf der Welt findet und so weiter. Das war das Resultat dieser Friedenspolitik. Das ist ein Einblick, ein erster Einblick. Das kann man noch ausbauen in jene Politik, von der die USA mit Zustimmung der UNO, mit Zustimmung der übrigen westlichen Staaten sagen, wir haben es doch 12 Jahre lang friedlich, diplomatisch immer mit UNO versucht. Nun aber ist Schluss, heißt ihr Beschluss. Endgültig, so haben sie jetzt entschieden, ist unser staatliches Interesse als amerikanische Supermacht nicht mehr verträglich mit dem Interesse des Regimes des Irak. Und zwar, weil es dieses ja immer noch gibt, weil der immer noch Waffen hat, immer noch versucht, sich welche zu besorgen, schon wieder eine Armee aufgebaut hat, sich über UNO-Auflagen hinwegsetzt, übrigens ein sehr zweifelhafter Punkt, da sind andere anderer Meinung, und bekanntlich mit dem Öl tatsächlich das Interesse verfolgt, es in Devisen umzusetzen und sich neu gegen Feinde zu bewaffen. Die Einwirkungsmittel in diesem 12-jährigen Frieden, die aus Gewalteinsatz, Gewaltandrohung, Erpressung, militärischer Kontrolle, Entwaffnung, Aushungern und so weiter bestanden, die wurden als nicht mehr ausreichend befunden. Krieg, vollständige Zerstörung der Staatsmacht selbst, war für die USA angesagt. Und um an der Stelle nochmal auf die Nein-Fraktion, unsere Typen da oben, zurückzukommen. Es verdient an der Stelle wirklich festgehalten zu werden, dass sich ihre Kritik nicht auf diese gewaltgeschwängerte Friedenspolitik der letzten 12 Jahre bezog, sondern allein auf den Kriegsübergang, den die USA allein vollzogen haben. Ihr Plädoyer, Deutschland, Frankreich, hieß allein, das friedliche Fertigmachen dieses Staates mittels einer Verlängerung der Inspektorentätigkeit hätte doch glatt ausgereicht, um einen Regime- oder Politikwechsel herbeizuführen. Wir haben, sagen Fischer, Schröder, Chirac und andere, diese Politik noch nicht lange genug betrieben. Die Zeit zum Einsatz des letzten Mittels der Politik, Krieg, ist noch nicht reif. Das ist der Kern des Neins und sonst nichts. Jetzt komme ich zu meiner ersten Bestimmung von Frieden. Ich habe insgesamt 3 Bestimmungen von Frieden. Die erste Bestimmung. Offensichtlich kann man dem Frieden entnehmen, dass in ihm immer schon Ziele verfolgt werden, für die es normalerweise Kriege braucht. Offensichtlich ist es der Frieden, in dem Kriegsmittel, Mittel zur Kriegsführung angeschafft und strategisch positioniert werden. Und offensichtlich ist es immer der Frieden, in dem die Gründe, die Staaten dann bewegen, den Übergang zum Krieg zu machen, vorangetrieben werden. Das ist die erste Bestimmung von Frieden, die schon alles andere als ungemütlich ist. So, jetzt mag man einwenden, dass diese Politik des Westens, der USA, der UNO gegenüber dem Irak in den Jahren 91 bis 2003 doch nichts mit jenen normalen Verhältnissen in Anführungszeichen zu tun hat, die hier bei uns sonst Frieden genannt werden, die man sich unter Frieden hier vorstellt. Diesen Einwand gibt es, der ist mir bekannt und auch schon häufig genug entgegengehalten worden. Der Einwand trifft nicht. Allein schon der Hinweis, dass dieser ersten Friedenspolitik gegen den Irak ein Krieg vorausging, benennt im Übrigen im Verhältnis von Krieg und Frieden keine Ausnahme, sondern stellt immer den Regelfall des Friedens dar. Immer ist es so, dass dem Frieden ein Krieg vorausgegangen ist. Da muss man sich bloß mal ein bisschen umschauen in der Weltgeschichte. Nach dem Ersten Weltkrieg ein Frieden. Nach dem Zweiten Weltkrieg ein Frieden. Nach dem Korea- oder Vietnamkrieg ein Frieden. Kriege haben? Nur Kriege haben den dann von den jeweiligen Siegern bestimmten Frieden möglich gemacht. Und im Unterschied zu dem bekannten Volkslied oder Schlager, das auf Regen Sonnenschein folgt, ist es mit dem Krieg ein bisschen anders. Auf den Krieg folgt nämlich nicht Sonnenschein, folgt überhaupt nicht der Abzug der Sieger, folgt nie eine historische Phase, in der mal endlich von allen Gewaltmitteln abstrahiert wird, sondern auf den Krieg folgt, ja was denn sonst, bitteschön, die Durchsetzung der Interessen des Siegers in dem besiegten Land nach Maßgabe seiner Interessen.